Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Jens.
Hallo Axel, moin moin, grüß Gott. Bist du ausgeschlafen oder hast du heute, wie viele Tassen Kaffee hast du heute gebraucht?
Ich bin ausgeschlafen und ich habe noch gar nicht so viel Kaffee. Ich habe einen kleinen Espresso und ich habe eine Tasse Kaffee. Aber genau darüber wollen wir ja heute sprechen. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du denn gerade? Fühlst du dich wach? Oder, brauchst du noch einen Kaffee?
Traditionell trinke ich morgens ein Stündchen so eine Kaffeekanne. Also das sind so 4-5 Tassen, aber ich muss dazu sagen, ich trinke nur noch entkoffiniert. Seit roundabout, so 3-4 Jahre ungefähr, trinke ich nur noch entkoffiniert, auch wenn ich auswärts bin, nur noch Decaf. Auch im Ausland versuche ich immer einen Decaf zu kriegen, weil ich irgendwann gemerkt habe, da war ich so 3, 4, 5 Jahre her, dass ich Kaffee nicht mehr gut vertrage. Also innere Unruhe, ich war einfach zu lange auf dieser Koffeinwolke und hat zum Teil auch sogar hier und da mal Rhythmusstörungen ausgelöst. Und da dachte ich, okay, da ist irgendwas passiert, keine Ahnung was. Ja, also irgendwie hat sich was mit dem Alter verändert. Entweder die Adenosinrezeptoren haben sich verändert oder meine Genetik hat sich verändert. Die verändert sich eigentlich nicht so schnell. Na, genetische Prozesse sind normalerweise sehr, sehr langsam, transgenerationale Prozesse. Also in einem Leben tut sich da in der Regel wenig. Werden wir ja noch drüber sprechen. Nichtsdestotrotz hat sich da irgendwas verändert, sodass ich umgestellt habe. So, dem geht es wieder gut. Ich brauche trotzdem morgens so ein bisschen das Gefühl von Kaffee hat für mich so eine emotionale Komponente. Und zwar, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, du bist ja auch viel im Büro. Ich bin ja hier in meinem Homeoffice. Kaffee hat für mich immer so eine Pausenwirkung. Ja, also wenn ich so 90 Minuten, 120 Minuten am Schreibtisch sitze, dann ich gucke immer auf die Uhr, dass ich also nicht länger als 2 Stunden auf gar keinen Fall mache. Und dann nehme ich gerne nachmittags noch einen Kaffee, 2, 3 Tasschen, um auch so ein bisschen vom Bildschirm wegzukommen.
Ja, also es ist ähnlich bei mir, du sagst es, hat so eine Pausenkomponente, hat aber auch bei mir so ein Stück Routine. Also morgens so nach dem Aufstehen, so, aber nicht direkt, sondern so 1,5 Stunden nach dem Aufstehen, da habe ich so den ersten Espresso, den ich da trinke. Und das ist so einfach so eine Routine, wie du sagst, ne? Wie eine Pause oder wie so ein Start in den Tag. Und ich starte halt gerne mal mit so einem Espresso in den Tag. Aber nicht entkoffeiniert wie du, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf den entkoffeinierten Kaffee, sondern ganz normalen, kräftigen Espresso.
Den bei Espresso, schon. Axel, da denkt man ja immer, der hat mehr Koffein, aber das Gegenteil ist der Fall. Er hat weniger als ein gebrühter Filterkaffee. Ich habe ja umgestellt, auch so 4, 5, 6 Jahre her. Wir hatten so eine Jura-Maschine ein paar Jährchen. Und die musste man ja ständig entkalken. Wir haben ja hier in Köln sehr kalkhaltiges Wasser. Und ja, und dann musste man diese Tabletten verwenden. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, dass der Kaffee komisch schmeckt. Ich habe das nicht ins Labor geschickt, um das mal zu überprüfen. Aber er schmeckte sehr chemisch. Und dann haben wir konsequent gesagt, komm, die Maschine schaffen wir wieder ab. Wir gehen wieder auf gebrühten Kaffee, auf Kaffeefilter wieder zurück. Und ja, das machen wir jetzt seit roundabout 3, 4, 5 Jahren. Und gebrühter Kaffee hat im Übrigen 80 bis 120 Milligramm. Und Espresso hat 60 bis 80 Gramm, also ungefähr ein Drittel weniger Koffein.
Der Filterkaffee, der schmeckt mir auch am besten. Wir sind auch reine Filterkaffeetrinker, also gar keine irgendwie, keinen Automatenkaffee, so Vollautomat. Ist auch am besten selber aufgebrüht mit der Filtermaschine.
Ich hatte mal überlegt, so einen Siebträgermaschine zu kaufen. Aber das habe ich dann mit der Tablettengeschichte auch verworfen.
Ja, obwohl da ist es so, dass das habe ich. Ich habe so eine kleine Siebträgermaschine für den Espresso. Also das ist echt super. Und wenn du dann gefiltertes Wasser nimmst, dann ist das auch ganz gut für die Maschine. Also das passt schon. Ja, aber wir wollen ja heute nicht nur über Kaffee, sondern über den Inhaltsstoff sprechen. Jens, was ist eigentlich Koffein?
Ja, du sagst es ja wahrscheinlich schon, ne? Du hast die Antwort ja gleich mitgeliefert, nämlich ein Inhaltsstoff von Kaffee bzw. Kaffeebohnen, chemisch ausgedrückt. Chemieunterricht ist lange her, aber es ist ein merkwürdiger Name, 1,3,7-Trimethylxanthin heißt es ganz genau. Und botanisch gesprochen oder biologisch, wie auch immer, ist es ein psychoaktives Alkaloid. Gehört zu der Gruppe der Purinalkaloide oder auch Xanthine genannt. Und was ich ganz interessant fand in der Recherche hier zu unserem Podcast heute, dass der Herr Friedlieb Ferdinand Runge Koffein 1820 zum ersten Mal aus Kaffeebohnen isoliert hat. Und was ich noch interessanter fand, ist, angeblich soll das auf Anregung von Johann Wolfgang von Goethe stattgefunden haben. Also so viel zum historischen Kontext. 1820, also im Prinzip 200 Jahre jetzt, ja.
Ja, 200 Jahre. Wahnsinn. Ja. Weißt du denn, wie viel Kaffee wir denn so im Jahr konsumieren?
Da du ja Statista, Inhaber bist, beziehungsweise einen Zugang zu Statista hast, hast du natürlich wahrscheinlich alle Statistiken recherchiert.
Ja, was ich rausgefunden habe, ist eine ganz interessante Seite, diese ICO, International Coffee Organization. Da findet man ganz, ganz viele Daten zu Kaffee, zu Anbau von Kaffee, zu Anbaugebieten. Und was.
Nicht zu verwechseln mit IOC.
Ja, dann. Da findet man keine Angaben zu Kaffee, hoffe ich auf jeden Fall nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was wirklich interessant ist, Jens, wie Kaffee gemessen wird oder gewogen wird. Und der wird in Säcken oder international in Bags gemessen. Und ein Bag ist ungefähr 60 Kilo. Das ist so der Standardsack, wie er weltweit gehandelt wird. Und wenn man ungefähr 7 Gramm Kaffee pro Tasse ansetzt, dann bekommt man aus einem Sack ungefähr 8.570 Tassen Kaffee.
Das ist wahrscheinlich der Konsum, mein Jahreskonsum, 8.500. Ich muss das mal hochrechnen. So am Tag, würde ich sagen, so 5, 6 Tassen mal 365. Kannst du das mal schnell ausrechnen?
Können wir mal aus, also kann man ja überschlagen. Dann kommst du aber nicht auf 8.500 Tassen. Naja, auf jeden Fall, weltweit werden. So ist die Statistik aus 2023, 2024, circa 177 Millionen 60 Kilo Säcke verbraucht oder sind verbraucht worden. 2023, 2024. Und was meinst du denn, wo der Pro-Kopf-Konsum am höchsten ist von Kaffee weltweit?
Ja, du hast es mir im Vorfeld schon gesagt. Von daher kann ich es ja jetzt auch hier ausdrücken. Sie hat mich hier wirklich gewundert. Ich hätte jetzt andere Länder vermutet, aber du hattest Finnland erwähnt.
Finnland, genau. Finnland hat den höchsten Pro-Kopf-Konsum mit 11,8 Kilo pro Kopf pro Jahr. Und das wird hier als sehr hoher Konsum angegeben. Dann gibt es noch Norwegen, Dänemark, Niederlande, Schweden. Das sind weitere sehr hohe also Länder, in denen der Verbrauch sehr hoch ist oder der Konsum sehr hoch ist. Durchschnittlich in der EU liegt der Verbrauch bei 5,7 Kilo pro Kopf pro Jahr. Gibt es auch Statistiken, die werde ich auch verlinken. Und in Asien sind Länder wie Japan, Indonesien große Mengen. Amerika gibt es, USA, Brasilien sind da die größten Konsumentenmärkte. Kann man wohl sagen, in der EU wird insgesamt 2,54 Millionen Tonnen Kaffee verbraucht pro Jahr.
Ordentlich.
Das ist, denke ich mal, schon ganz ordentlich. Jens, jetzt wissen wir, was Koffein ist. Jetzt wissen wir, was so hier in Europa und auch weltweit, wie der Kaffeeverbrauch ist. Und jetzt wollen wir uns mal die Wirkungen von Koffein auf den Körper anschauen. Du hattest eben schon gesagt, du hast umgestellt von Koffein auf koffeinfreien Kaffee, weil du so ein bisschen, ja, weil du hast doch gesagt, nur Nervosität, auch mal ein paar Rhythmusstörungen gehabt. Wie sind denn so die Auswirkungen von Koffein auf den Körper?
Ja, vielleicht sollten wir noch mal vorneweg sagen, dass wir Koffein nicht nur im Kaffee finden, also nicht nur in Kaffeebohnen, sondern dass Koffein sich auch in Teeblättern enthält. Also für die Teetrinker, ich komme ja aus Ostfriesland, da trinkt man gewöhnlicherweise dreimal drei Tassen Tee am Tag. Ja, seitdem ich nicht mehr in Ostfriesland lebe, ist das ein bisschen abhanden gekommen. Aber wenn ich dann zu meiner Mutter komme, dann gibt es halt immer gleich wieder Teetopf aufgesetzt. Und das ist halt so Tradition. Also auch da, aber ich merke, wenn ich zum Beispiel ganz viele Tees trinke, das sind bei meiner Mutter dann gerne auch mal so 6, 7 Tassen, weil man so ein bisschen Klönschnack, weißt du, man sitzt zusammen und dann eine Tasse jagt die nächste. Da merke ich auch so eine leichte Unruhe irgendwann, aber die kommt A viel später und B ist sie auch anders. Ich kann das nicht ausdrücken, wie das ist, aber du wirst irgendwie durch Koffein in Kaffee zappeliger als durch Tee. Tee hast du mehr so eine innere Unruhe, die sich dann mal so latent aufbaut, aber nicht vergleichbar mit Kaffee. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass Koffein auch in Kakaobohnen steckt, in Kolanüssen, in Guarana und in Mate. Mate wird ja auch als Tee verwendet, von daher haben wir hier mehr als die Kaffeebohne. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass wir eine hundertprozentige Absorption haben im Darm. Das heißt, es wird nichts ausgeschieden. Und wir nehmen, also der höchste Peak in den Blutgefäßen ist so nach 45 Minuten. Die höchste Plasmakonzentration im Blut ist so etwa ja, zwischen 45 Minuten und 2 Stunden. Und Wirkeintritt, also es geht sehr schnell ins Blut über, ist so schon nach 15 bis 30 Minuten, hängt so ein bisschen von der Darmsituation ab und wie viel man auch trinkt. Interessanter Aspekt ist, dass Koffein auch die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Das heißt, es dringt ins zentrale Nervensystem ab. Auf, nein, ein. Ist noch früh am Morgen. Zu wenig Kaffee getrunken heute. Und ganz wichtiger Faktor, Axel, über den müssen wir auch noch dringend sprechen, ist, dass Kaffee muss ja auch wieder abgebaut werden. Oder anders gesagt, Koffein muss abgebaut werden und das findet in der Leber über bestimmte Leberenzyme statt. Und wie wir wissen, sind die Leberenzymatik-Situationen bei Menschen unterschiedlich. Da haben wir eine genetische Komponente. Und manche Menschen können es sehr schnell abbauen. Das sind Fast-Metabolizer. Und da gibt es eben die Menschen, die das sehr langsam abbauen, wo also praktisch die Wirkung länger anhält. Und das sind Menschen, die also sehr schnell auf Koffein reagieren, während die Fast-Metabolizer also praktisch auch noch um 22 Uhr einen Espresso trinken können. Und das hat sich um 23 Uhr schon wieder abgebaut. Und da haben wir bestimmte Interaktionen, die nicht unwichtig zu kennen sind. Einmal Interaktion mit Medikamenten, die wir unbedingt erwähnen sollten, und auch Interaktionen mit zum Beispiel Tabak oder Pax. Das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die durch Rauchen, aber auch durch Inhalation entstehen können. Wenn man eine Lebererkrankung hat, wenn man Polymorphismen, das sind eben genetische Abwandlungen von diesen Enzymen. Wenn man die hat, dann hat man eben entsprechende gute oder eine schlechte Entgiftungssituation, was Koffein anbelangt. Und bei den Interaktionen, das kennen wir ja eben auch von vielen Medikamenten mit anderen Nahrungsinhaltsstoffen, kann das Ganze eben sozusagen steigernd wirken oder es kann abschwächend wirken. So, das muss man so ein bisschen differenzieren, vor allen Dingen dann, wenn man täglich Medikamente einnimmt.
Ja. Jens, wo du gerade bei den Medikamenten bist, manche Menschen nehmen ja auch Nahrungsergänzungsmittel morgens oder auch abends. Gibt es da auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die mit Koffein oder mit Kaffee interagieren, wo du sagst, ja, die am besten nicht morgens oder nicht zusammen mit Kaffee oder lieber, wenn man abends einen Kaffee trinkt, dann das oder das Nahrungsergänzungsmittel lieber nicht nehmen?
Nahrungsergänzungen sind eigentlich kein Thema. Das Thema sind mehr die Medikamente. Da könnte man jetzt eine ganze Reihe von Medikamenten nennen. Da müssen wir vielleicht mal eine eigene Sendung zu machen. Weil Kaffee oder Koffein, besser gesagt, wird über CYP1A2 abgebaut. Ja, ein spezielles Enzym in der Leber, wo auch eben viele Medikamente drüber abgebaut werden. Wenn man jetzt ein schwacher Metabolisierer ist von Typ 1A2, CYP1A2, dann kann sich eben die Wirkung verstärken. Das heißt, man baut es nicht so schnell ab. So, und wenn jetzt ein Antagonist dazu kommt, ein Medikament, was den gleichen Abbauweg nutzt, ja, dann kann eben schon wenig Koffein sozusagen eine starke Wirkung haben, weil dieses Koffein durch den gleichen Flaschenhals läuft wie das entsprechende Medikament. So, und das kann dann natürlich ein Problem sein, individuell. Da muss man sich dann die Medikation anschauen. Das können Psychopharmaka sein, das können Analgetika sein, also Schmerzmittel sein. Das können Antikoagulantien sein, die ja nicht wenige Menschen einnehmen. Also diese Herz-Kreislauf-Medikamente, dazu gehören auch Beta-Blocker. Dazu gehören Antiarrhythmika oder Thrombozytenaggregationshemmer, die also verhindern, dass sich die Thrombozyten aneinanderballen und dann so eine Geldrollenbildung sich in den Blutgefäßen darlegt, was dann zu einer Thrombose oder ähnliches sich auswachsen kann, Stichwort Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und was man auch berücksichtigen sollte, ist, dass Antibiotika CYP1A2 Hemmer sind. So, und diese CYP1A2 Hemmer, ein Antibiotikum bekommt man immer mal verschrieben. Bei jeder OP ist im Prinzip ein Antibiotikum dabei oder heute wird es eben auch manchmal fälschlicherweise bei viralen Erkrankungen verschrieben, weil es wirkt ja letztendlich nur bakteriell, antibakteriell, kann eben der Abbau von Koffein stark verlangsamt sein. So, wenn also jemand merkt, dass er verstärkt Erregung hat, innere Unruhe hat, vielleicht sogar Herzklopfen hat, ja, dann sollte er vielleicht auch mal auf seine Tablettendose schauen, denn das kann bis zu fünffacher Verstärkung sich auswirken. Und das ist nicht unerheblich. Ja, also wenn man sowas wie vielleicht sogar Herzrasen und vielleicht sogar bis hin zu leichten Panikentwicklungen, dann kann das an dieser Interaktion liegen. Nennt man in der Fachsprache Pharmakokinetik und Pharmakodynamik, wenn sich etwas verstärkt und abschwächt. Und das kann zum Beispiel auch, du hast gerade Nahrungsmittel erwähnt, da spielen einige Nahrungsmittel eine Rolle, wie zum Beispiel Brokkoli, Rosenkohl, aber vor allen Dingen auch Johanniskraut. Und die beschleunigen den Abbau. Das ist natürlich dann wiederum gut, wenn man dann Johanniskraut nehmen würde, wird es den Abbau wieder forcieren. Und Tabak macht das auch. Also wenn man gleichzeitig neben Kaffeetrinker auch Raucher ist, dann braucht man halt das Tässchen Kaffee eben schneller. Und genau, das sind so die wesentlichen Interaktionen. Ne? Also wem da was auffällt, ja, dass sich da was verändert hat, vielleicht durch eine entsprechende Medikation im Alter. Bei mir war das jetzt nicht so. Ich nehme keine Medikamente. Von daher hat es eher vermutlich eine genetische Thematik, dass ich oder vielleicht auch ein Thema, dass sich eben in der Leber zu viele Gifte aufgebaut haben, die dann eben entsprechend über diese ZIPs abgebaut werden und dadurch ist vielleicht zu einer Flaschenhalssymptomatik gekommen ist.
Ja. Nur ein Einwurf, Jens, gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir empfehlen, wenn ihr Kaffee trinkt, dass ihr dazu ein Zigarettchen rauchen sollt, damit das alles wieder ein bisschen abgeschwächt wird und runtergeht. Also die Kombination aus Kaffee und Rauchen ist nicht das, was wir hier empfehlen würden.
Stimmt, empfehlen tun es nicht, aber viele haben ja dieses gemischte Doppel,
Ja,
ne?
klar.
Ne? Zum Käffchen eben auch ein Zigarettchen. Und ja, ist dann auch nochmal so eine doppelte Verstärkung des Gefühls, was wir eben vorhin angesprochen haben, so dieses, ich kann mal eine Pause machen. Ich weiß noch, lustige Anekdote, als ich damals am Band bei VW gearbeitet habe, zu Studentenzeiten, da haben sie mir als allererstes, ja, als ich da in diese Gruppe kam, am Band, und immer einer war nicht da aus der Gruppe. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden und dann haben sie mir das erklärt, dass sie halt also praktisch immer ein bisschen vor der Zeit sind oder dass hinten raus immer einer 7 Minuten Pause machen kann. Der konnte dann also immer schnell ein Zigarettchenpause machen. Und da alle geraucht haben damals, das ist jetzt, keine Ahnung, 30, 35 Jahre her, haben die sich halt immer so abgewechselt in diesem. Die waren immer heilfroh, wenn also die Studenten kamen, weil dann konnten sie eben aus der 3 Minuten Pause eine 7 Minuten Pause machen. Das hatten die sich genau ausgerechnet. Und ja, so gibt uns Kaffee, aber eben wahrscheinlich Nikotin. Ich bin kein Raucher, von daher kann ich das nicht beurteilen. Uns immer so ein Gefühl, ich habe jetzt mal eine ganz kurze Pause, kann meinen Parasympathikus mal so ein Stück weit aktivieren, gerade in unserer Lebenswelt, wo der Sympathikus eigentlich immer eine Rolle spielt. Ja, wir haben immer irgendwas im Nacken, irgendeine Deadline, ständig müssen wir liefern, liefern, liefern. Und das ist natürlich sehr, sehr Sympathikoton angetrieben, sodass wir vielleicht diese Phasen, wo wir uns diese 7 oder 3 Minuten rausnehmen, immer, immer stärker werden oder das Gefühl, diese kleinen Mini-Pausen zu bekommen, immer stärker wird.
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, also um den Parasympathikus zu aktivieren oder ein bisschen runterzukommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, bei Kaffee wahrscheinlich genauso wie beim Rauchen oder bei Kaffee wie beim Rauchen, ist es wohl so, dass es natürlich auch Abhängigkeiten gibt, weil man hat Untersuchungen gemacht oder es gibt ja auch Entzugssymptome bei Kaffee. Und wie sieht denn das aus mit der Abhängigkeit? Also wie beim Rauchen, vielleicht ist das gar nicht diese 5 Minuten oder 7 Minuten Pause, sondern vielleicht ist das schon eine Abhängigkeit.
Naja, wie wir eingangs gesagt haben, es ist ein psychoaktives Alkaloid. Das heißt, es hat eine gewisse latente Abhängigkeit, die es macht. Ich habe das damals, Axel, sehr stark gemerkt. Ich bin jetzt seit Schülerzeiten Kaffeetrinker. Also morgens Kaffee gehört für mich dazu. Das sind so zwei, es gibt diesen schönen Spruch, Neurons that fire together, they wire together. Das heißt, Neuronen, die zusammen feuern sozusagen, die verbinden sich. Und immer wenn ich morgens aufwache, verbindet sich das eine Neuron mit dem anderen und sagt, okay, als erstes, bevor ich die Zähne putze, der Druck auf die Kaffeemaschine, damit dann, wenn ich mit dem Bad durch bin, sofort an die Kaffeetasse kann. So, das ist so, du hast gerade von Automatismen, von Abläufen gesprochen. Das ist so mein typischer Tagesablauf. Da morgens gönne ich mir immer diese halbe, mindestens eine halbe Stunde, eher so eine Dreiviertel bis eine ganze Stunde, wo ich eben auch viel lese, Kaffeekanne, lesen gehört für mich zusammen. Ist für mich so eine kleine Oase der Entspannung. Also der Tag beginnt bei mir morgens schon mit Entspannung, weil wir müssen ja in unserem Beruf eben viel lesen und das findet dann bei mir gerne abends und morgens statt. Und was war jetzt deine Frage?
Die Frage war, ob es nicht auch schon eine Abhängigkeit ist. Also wie
Ja,
Nikotin.
genau. Das
Ne?
merkst du ja, wenn du fastest. Ich merke das. Weniger, weil ich Intervallfaste, aber nicht häufiger Fastenphasen durchführe. Aber ich habe das sehr stark gemerkt, Axel, bei meinen Untersuchungen, die ich gemacht habe, die ich in der Wildnis, in der Natur gemacht habe, weil ich da keinen Zugriff auf Kaffee hatte. Und wenn ich morgens aufgewacht bin, dann sind diese beiden Nervenzellen, die haben sich dann verbunden. Und es war sehr schwer, psychisch, ja, davon wegzukommen. Das hat sich aus meiner Erfahrung, die erste Studie, die wir gemacht haben, damals waren 10 Tage abseits der Zivilisation, also keine Kaffeemaschine in der Nähe, hat so bei mir nur 3, 4 Tage gebraucht, bis ich angefangen habe, nicht mehr drüber nachzudenken. Also morgens aufgewacht und diese zwei Nervenzellen, die da zusammen funken, die haben keinen Kontakt mehr gehabt. Und dann hat sich das aber auch relativ schnell ausgeschlichen. Ich hatte so nach einer Woche morgens nicht mehr das Gefühl, dass ich diesen Kaffee noch brauche. Und muss auch sagen, dass damals, als wir dann wieder die Option hatten, Kaffee trinken zu können, dass die ersten Tassen Kaffee natürlich echt fantastisch geschmeckt haben.
Jens, du hast ja gerade die psychischen Auswirkungen bei dir angesprochen, auch mit bei deinen Feldstudien. Bei mir ist es anders. Ich faste auch wie du, bin auch intermittierendes Fasten, esse meistens morgens nichts, außer wenn ich mal viel Sport gemacht habe am Abend, dann habe ich morgens immer ein bisschen Appetit. Ich mache allerdings einmal im Jahr so eine kleine Fastenkur, wo ich dann halt auch keinen Kaffee trinke. Und da spüre ich eher mehr so die physischen Auswirkungen des Entzugs, des Kaffeeentzugs. Und zwar habe ich dann immer Kopfschmerzen, Müdigkeit. Das ist das, was bei mir so auftritt. In der Literatur wird auch Reizbarkeit und Konzentrationsstörungen beschrieben. Die habe ich jetzt nicht, aber so Müdigkeit und Kopfschmerzen, so 3, 4 Tage, das habe ich schon. Auf jeden Fall. Und ganz witzig ist, es gibt ein sogenanntes DSM, so nennt sich das. Das ist, ich suche es hier gerade mal raus, das habe ich mir aufgeschrieben. Dieser Kaffeeentzug wird nämlich als eigenständiges Syndrom beschrieben. Und dieses DSM ist ein Manual für die Diagnostik von psychischen Erkrankungen. Also das wird unter dem Begriff Koffein Use Disorder beschrieben. Fand ich auch ganz interessant. Und da gibt es halt auch ganz, ganz viele Studien dazu. Und es wird als Syndrom beschrieben, aber es ist keine gültige Diagnose für irgendwelche Krankschreibungen oder sowas. Aber es war ganz interessant, dass das dort gelistet ist.
Das wäre ja auch noch schöner, ne?
Ich habe Kaffeeentzug, ich muss jetzt zu Hause bleiben.
Und schön ist auch, wenn wir da gleich ein Syndrom draufkleben, wenn wir daraus eine Erkrankung machen, dann gibt es wahrscheinlich auch schon ein Medikament, was dagegen wirkt. Ja, was man wahrscheinlich frei verkäuflich irgendwo in der Apotheke bekommt. Fragezeichen.
Habe ich jetzt noch nicht weiter recherchiert, aber müsste man wahrscheinlich mal machen, ob es wirklich da ein Medikament gibt, wenn man das diagnostiziert, beziehungsweise das als Symptom oder Syndrom beschreibt, ja.
Vielleicht sollten wir Axel mal kurz erklären, was denn eigentlich Koffein genau im zentralen Nervensystem macht.
Ja, dann los.
Ja, es gibt die Adenosinrezeptoren. Von diesen Adenosinrezeptoren gibt es insgesamt 4 Stück, von A1 über A2A, A2B und A3. Und zwei davon sind aktivierend. Und zwei sind eher hemmend. A2A und A2B sind aktivierend, also die eher den Stress noch forcieren. Und A1 und A3 wirken hemmend und A3 wirkt leicht antiinflammatorisch. So, worauf wirkt jetzt das Koffein? Vor allen Dingen auf den A1, ne, der eigentlich hemmend ist. Jetzt muss man verstehen, was Adenosin im zentralen Nervensystem überhaupt macht. Wir haben ja über den Tag, haben wir ja Energieprozesse, wir verbrauchen Energie, wir verbrauchen ATP, Adenosintriphosphat. Und Adenosintriphosphat wird über den Tag verbraucht und dabei entsteht Adenosin. Und wenn dann über den Tag verteilt immer mehr Adenosin kumuliert, dann kumuliert das oder akkumuliert das auch im zentralen Nervensystem. Und umso mehr Adenosin im zentralen Nervensystem sich aufbaut, umso mehr werden diese Adenosinrezeptoren aktiviert, die hemmend wirken. Und umso mehr kommen wir dann auch in so ein Syndrom von Schlaf. Also wir werden müde und wir leiten sozusagen den Schlafrhythmus ein. Und Koffein hemmt jetzt diese Adenosinrezeptoren, also blockiert sozusagen diese Rezeptoren, sodass das Adenosin, was sich über den Tag immer mehr aufbaut, dann nicht mehr am Rezeptor wirken kann. Was bedeutet, dass die Reaktion nicht mehr ausgelöst wird und wir dann dadurch nicht mehr müde werden, sondern unsere Wachheitsphase sozusagen verlängern können. Und deswegen hilft dann eben auch später Nachmittag nochmal ein Espresso oder ein Filterkaffee wäre dann besser, um ja, vielleicht die nächsten Stunden dann auch noch arbeiten zu können. Ich bin selber so ein Nightshifter und bei mir ist so der Biorhythmus auch ein bisschen verschoben. Ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr und auch keinen Espresso sowieso nicht. Filterkaffee trinke ich jetzt auch abends nicht mehr. Der letzte ist dann so gegen 16 Uhr. Wobei ich ja nur noch entkoffiniert trinke, von daher ist das sowieso egal. Ich könnte auch um 20 Uhr noch einen trinken. Aber damals, als ich noch koffiniert getrunken habe, da habe ich es vermieden, über 16 Uhr noch einen Kaffee zu trinken. Aber das löst bei mir jetzt nicht zwingend, wenn die Sonne untergeht, sofort irgendwo einen Stimulus in Richtung Müdigkeit aus, sondern ich kann mich relativ lange wach halten und bin auch noch sehr aktiv und agil, vor allen Dingen auch meine Konzentrationsfähigkeit ist eigentlich abends am besten. Das ist sehr typenbedingt. Ich schreibe ja gerade an einem Buch, was nächstes Jahr rauskommt zum Thema Darm und da muss ich halt sehr lange und sehr konzentriert am Rechner sitzen und viel recherchieren, einbauen, Sätze schreiben und so weiter. Und das kann ich eigentlich abends am besten. Hängt vermutlich damit zusammen, dass man abends so die Ruhe hat, so die innere Ruhe. Weil keine Kooperation mehr. Das heißt, du musst nicht mehr auf E-Mails antworten. Du weißt, die anderen sind auch irgendwo in dem Regenerationsmodus, sodass man dann wahrscheinlich besser abschalten kann und kommt besser in diese konzentrierte Arbeit hinein.
Du bist halt eher mehr die Eule, während ich ganz früh aufstehen, Frühaufsteher bin und eher, was du beschreibst, eher morgens gut arbeiten kann. Also wenn ich aufstehe um 5:30, dann kann ich eigentlich, also bin ich direkt da und kann eigentlich da ganz gut arbeiten und dort Sachen lesen, mich gut konzentrieren, früh morgens. Und da brauche ich auch dann früh morgens, also erst der erste Kaffee, den trinke ich halt so nach 1,5 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Also von daher kommt's auch da, hängt's auch da ein bisschen mit zusammen, ob man da eher eine Lerche oder eine Eule ist.
Ja, und wir können nur animieren, diese Folge sich nochmal anzuhören, weil das nicht unerheblich ist, ne? Denn wir haben ja immer so normierte Zeiten, ne? Zum Beispiel Schulzeiten oder wann ich im Büro zu sein habe, bis 8 Uhr oder sowas. Hat sich alles durch Homeoffice und so weiter, hat sich das ein bisschen aufgelockert, aber früher war das ja so, dass alle, was weiß ich, bis, keine Ahnung, Viertel nach 8 im Büro sein mussten. Und das ist nicht immer unbedingt günstig gewesen. Also alles, was bei mir sehr früh abgelaufen ist, zum Beispiel die ganze Schulzeit, hat mich immer sehr, sehr gequält, weil ich immer so 1, 2 Stunden gebraucht habe, bis ich dann wirklich voll da bin. Und als ich das irgendwann mal verstanden habe, habe ich dann meinen Biorhythmus auch entsprechend darauf eingestellt. Aber Axel, was wir zum Thema Koffein unbedingt erwähnen sollten, ist, dass Koffein ja zu den bestuntersuchtesten Substanzen im Bereich der kognitiven und auch der körperlichen Leistungsfähigkeit gehört. Stichwort Doping, Stichwort Tuning der Leistungsfähigkeit. Und da gibt es ultra viele Untersuchungen zum Thema Koffein.
Das stimmt, ganz, ganz viele, nicht nur da, nicht nur im Sport, sondern allgemein gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen. Ich habe es auch mal ein bisschen geguckt bei PubMed, wo wir immer reinschauen, die Veröffentlichungen, da gibt es halt über 41.000 Studien, die sich um Koffein ranken.
Beim Thema Sport gibt es ein Positionspapier von einer internationalen Gesellschaft für Sporternährung herausgegeben. Also Positionspapier ist praktisch so ein Review, wo man den aktuellen Stand der Forschung zusammenfasst. Und da hat sich bestätigt, dass wir mit Koffein die Ausdauerleistung verbessern können, die Sprintsprung- und Wurfleistung verbessern können und auch die Reaktionszeiten verbessern können. Was ja nicht ganz unerheblich bei manchen Sportarten ist, wenn man zum Beispiel an Fußball denkt, Abendspiele, Reaktionszeiten beim Torwart, und so weiter, ist das, durchaus eine Substanz, die da hochinteressant ist. Und man hat bei Radfahrern beispielsweise gemessen, die jetzt natürlich keine Reaktionszeit brauchen, aber dass sich da interessanterweise eben auch die Ausdauerleistungsfähigkeit verbessert. Nach Koffeineinnahme, Empfehlung liegt bei 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ja, es ist keine reine Dopingsubstanz, aber es verbessert eben zum Beispiel die Herztätigkeit, es verbessert die Kontraktionskraft der Muskulatur, es verbessert Blutdruck, Temperatur. Da sind wir natürlich dann auch an dem Punkt, dass man seinen Blutdruck damit steigern kann. Also insgesamt die Herz-Kreislauf-Tätigkeit wird optimiert oder hochgekurbelt, besser gesagt, was natürlich für Menschen, die ohnehin schon einen Hochdruck haben und die Herz-Kreislauf-krank sind, dann eben negative Effekte hat. Dann haben wir Bronchodilatation, das heißt eine verbesserte Aufnahme von Sauerstoff über die Lungen. Dann haben wir eine Steigerung auch der Lipolyse. Auch interessant, wenn man also Körperfett verbrennen möchte. Mit Koffein findet die Fettverbrennung, man muss es differenzieren, nicht die Fettverbrennung in den Zellen, sondern der Abbau von Körperfett aus den Körperzellen. Das ist die Lipolyse, verbessert sich dadurch. Und genau, also eine sehr, sehr gut untersuchte Substanz, die nicht auf der Dopingliste steht. Bis zu einer, ich glaube, bestimmten Grenze. Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Liefern wir einfach nach in den Shownotes. Ich schaue mal nach. Es gibt ja so Grenzwerte bei der WADA oder sowas. Da findet man das bestimmt, was da die Grenzwerte sind.
Genau, und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, Axel, dann ist auch interessant, dass bei bestimmten Krankheiten Koffein untersucht wurde. Zum Beispiel bei Alzheimer und auch bei Parkinson. Und bei Alzheimer finde ich ganz interessant, dass Koffein, zumindest im Tiermodell, also nicht an Humanstudien bisher lang nachgewiesen, aber im Tiermodell die Amyloid-Beta-Produktion im Hippocampus um sage und schreibe 40% reduziert. Im Umkehrschluss, wenn man es auf Menschen übertragen könnte, wäre das, ich weiß nicht, ob man es umrechnen kann, aber dann wären halt, keine Ahnung, 10 Tassen Kaffee vielleicht 10% weniger Amyloid-Beta-Produktion. Amyloid-Beta ist ja einer der Substanzen mit Tau-Proteinen zusammen, die verantwortlich gemacht werden für die Bildung von oder die Alzheimer-Entwicklung, sagen wir mal so. Wobei das natürlich nur ein Faktor ist. Wir haben ja viele Episoden auch dazu gemacht zu dem Thema Alzheimer. Denk an Lithium, ich denke an Insulin haben wir besprochen und vor allen Dingen haben wir auch den Hippocampus besprochen. Ja, der Teil des Gehirns, wo wir neue Informationen aufnehmen und dann diese neue Informationen dann entsprechend konsolidieren, wofür wir einen Neurotransmitter brauchen. Auch wichtig, diesen Neurotransmitter zu produzieren, damit dann eben neues Gedankengut auch wirklich fixiert werden kann, gespeichert werden kann auf der Festplatte im Neokortex. Also da scheint Koffein eine hilfreiche Substanz zu sein, um sich sozusagen frei von Müll im Gehirn zu halten. Und bei Parkinson hat man festgestellt, dass es diesen motorischen Score, also wenn man anfängt zu zittern, also die Motorik dort verbessern kann, wäre also hier ein Ansatz vielleicht für Parkinson-Patienten. Wenn wir noch weiter recherchieren würden, würden wahrscheinlich noch weitere Erkrankungen auch hier in Korrelation stehen oder bestimmte Verbesserungen. Vielleicht auch Verschlechterung, da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Das wird vermutlich im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen, aber das können wir auch noch nachliefern.
Können wir auch nachliefern. Wo ich aber jetzt noch eine Frage habe, Jens, du hast jetzt viele positive Eigenschaften, auch bei Erkrankungen, auch im Sport. Was ich gerade so beobachte, ist, dass diese Energy Drinks, die sind ja in aller Munde. Und ich möchte auch gerne mal so ein bisschen auf die Gefahren da zu sprechen kommen, weil in den Energy Drinks ist ja meistens ganz, ganz viel Zucker drin. Dann wird das noch mit Taurin kombiniert und mit ganz, ganz hohen Dosen an Koffein. Das ist doch nicht zielführend, oder?
Naja, die ganz hohen Dosen sind gar nicht so hoch. Also ein Energy Drink hat so 80 bis 160 Milligramm. Gebrühter Kaffee hat 80 bis 120 Milligramm. Also ist leicht höher als ein gebrühter Kaffee. Aber man trinkt ja eben nicht eine Dose, ne? Wenn man dann irgendwie nachts unterwegs ist, dann werden natürlich auch gerne mal gemixt und gemischt mit Alkohol. Und da ist man dann natürlich auch gerne bei 3, 4, 5 Dosen. Und das dann zum falschen Tageszeit.
Ja, und die Kombination natürlich auch mit Zucker und Taurin ist natürlich
Wird
auch.
das Thema wahrscheinlich verstärken, eine schnellere Absorption und vielleicht sogar auch ein Summationseffekt, sodass Koffein dann entweder stärker oder vor allen Dingen schneller noch wirkt. Das kann durchaus sein, ja.
Lass uns noch einmal zum entkoffeinierten Kaffee kommen. Das interessiert vielleicht auch den ein oder anderen Hörer oder Hörerin. Wir hatten es gesagt, du bist komplett umgestiegen auf entkoffeinierten Kaffee. Und ich habe es eben schon mal kurz angeteasert. Ich habe da auch mal ein bisschen was gelesen, aber nach der normalen Röstung von einem Kaffee wird halt den Bohnen der Koffein halt entzogen. Da gibt es wohl mehrere Verfahren, aber da bist du eher tiefer drin.
Ja, logischerweise musste ich mich damit beschäftigen, weil es so das Gerücht gab, dass vielleicht Kontaminationen dabei sind, dass also Rückstände in dem entkoffeinierten Kaffee enthalten sind. Du bist ja Ökotestleser. Hast du da irgendeine Untersuchung im Kopf?
Oh, ich habe keine Untersuchung im Kopf, aber ich habe natürlich, gibt es Ökotest, einen ganz großen Artikel zu Kaffee. Den hätte ich ganz kurz nochmal angesprochen, aber da sind wir in einem ganz, ganz anderen Thema. Wir sind
Ja.
ja jetzt heute hier drauf eingegangen, wie Kaffee wirkt, was Koffein ist, positive, vielleicht auch negative Eigenschaften. Aber in
Aber
der
es gibt
Ökotest,
keinen aktuellen Test zum Thema
es
Rückstände, ne?
gibt es keinen aktuellen Test zu Rückständen, aber lass mich einen Punkt noch erwähnen, bevor du zu deinem entkoffeinierten Kaffee kommst. Wir könnten oder da müssten wir vielleicht noch mal eine eigene Folge draus machen. Und zwar wird halt ganz, ganz viel Regenwald auch abgeholzt, um den Kaffeekonsum weltweit zu decken. Und die Kaffeebauern, die das dort anbauen, die kleinen Kaffeebauern, die kriegen halt ganz, ganz wenig Geld für die Bohnen. Und da gibt es auch regional Unterschiede und, wenn große Kaffeeplantagen aufgezogen werden, wo keine Mischwälder sind, dann sind die halt quasi dem Licht und auch den Wetterbedingungen halt komplett schonungslos ausgeliefert. Und da gibt es einen ganz großen Bericht drüber. Das wäre, glaube ich, aber nochmal eine eigene Episode wert.
Ja. Ja, lass uns kurz zu dem Verfahren kommen, wie entkoffeinierter Kaffee überhaupt hergestellt wird. Und da gibt es vier etablierte Verfahren. Verfahren 1 ist ein CO2-Verfahren. Da wird also CO2 unter hohem Druck verwendet als in Anführungsstrichen Lösungsmittel, das den Kaffee selektiv aus den Bohnen herauslöst. Dabei entstehen keine Rückstände. Und dann gibt es ein zweites etabliertes Verfahren, das ist die Swiss Water Process Methode. Da werden die Bohnen in Wasser eingeweicht und dann über Aktivkohlefilter entfernt. Und diese Bohnen werden im entkoffeinierten Grünkaffee-Extrakt dann erneut eingelegt, sodass das Aroma drin bleibt, aber der Koffein dann entzogen wird. Das Ganze findet chemiefrei statt, hat eine relativ hohe Aromatreue. Und es entstehen keine Rückstände dabei. Vor allem die ganzen biozertifizierten Hersteller nutzen fast immer dieses Verfahren, also das Swiss Water Process Verfahren. Und das Ganze findet ohne Lösungsmittel statt, 100% ohne Lösungsmittel, sodass eben auch keine Rückstände dort enthalten sind. Es gibt noch ein Ethylacetatverfahren, das ist tatsächlich ein Lösemittel, und das Dichlormethanverfahren. Die werden aber, soweit ich das recherchiert habe, in Europa nicht angewandt. Und deswegen gibt es in Europa praktisch bei einem Decaf-Coffee keine Rückstände, weil in der Regel immer diese zwei etablierten Verfahren verwendet werden. Also um diesen Mythos auch so ein bisschen mal ad acta zu legen, können wir davon ausgehen. Allerdings sollten wir vielleicht dann auch noch mal hier und da ein bisschen querlesen und Ökotestergebnisse oder ähnliches recherchieren. Wenn wir einen Ökotest finden, dann werden wir ihn auch hier entsprechend in die Episode einbringen oder verlinken. Aber aktuell können wir eigentlich davon ausgehen, dass entkoffeinierter Kaffee rückstandsfrei ist.
Ja, ihr habt einen großen Überblick von uns bekommen. Jens, vielen Dank für den ausführlichen Überblick über Koffein. Einfach zusammengefasst, wenn ihr gesund seid, ist ein moderater Kaffeekonsum gar kein Problem. Bei der Jens hat es auch eben, oder wir haben es angesprochen, wenn es irgendwelche Angstzustände, Herzrasen, Herzerkrankungen, Abhängigkeiten von Medikamenten gibt, wenn es Schlafprobleme gibt, dann einfach mal auf die Dosis schauen und sich gegebenenfalls auch mal ärztlich beraten zu lassen, was da Sache ist. Und wenn ihr mal so eine Fastenkur durchführen wollt und keinen Kaffee konsumieren möchtet, dann langsam reduzieren. Ansonsten gibt es halt ein bisschen Kopfschmerzen, Müdigkeit, geht aber nach ein paar Tagen weg. Jens, vielen Dank an dieser Stelle für, wie gesagt, für deine ausführlichen Recherchen, für dein ausführliches Wissen, das du uns hier wieder präsentiert hast. Vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.